Ja, herzlich willkommen, sagen wir jetzt mal hier überraschend bei Aviation Nerds. Wir wollen ja weiterhin Vodcasts und Podcasts aufnehmen, aber wir haben gesagt, Björn und ich, wir gehen einfach mal live, weil es passiert gerade wirklich so viel, Björn. Da kann man auch live drauf eingehen, denn wir haben es ein bisschen ketzerhaft gerade genannt im Titel dieses Videos. Es regnet gerade Flugzeugteile, Björn. Was ist da
leider
los?
Ja. Also, wer es nicht mitbekommen hat, vor nicht allzu langer Zeit hat es mal wieder Boeing erwischt. Im Reiseflug hat es ein Triebwerk zerlegt. Also eigentlich muss man fairerweise sagen, hat es nicht Boeing erwischt, sondern Pratt & Whitney. Das ist der Triebwerkshersteller, der für Boeing und auch für Airbus Triebwerke macht. Und da ist eben neulich was passiert. In der Luft, im Reiseflug.
Genau, da haben bestimmt viele auch die Videos gesehen oder die Meldungen oder sowas. Aber vielleicht erzählen wir erstmal ganz kurz was, damit wir ja vielleicht auch zeigen können, das ist keine Wald- und Wiesenbude oder das ist kein Laden, der in der Garage Flugzeugtriebwerke baut, sondern das ist ein sehr traditionelles Unternehmen, was bereits in den 20er Jahren Flugzeugmotoren gebaut hat und wirklich legendäre Triebwerke gebaut hat. Also es geht aktuell, wie gesagt, das wisst ihr alle, liebe Aviation-Nerds, um die 777 oder auch um eine 747. Also zu diesem aktuellen Triebwerk kommen wir gleich, aber ich habe einfach mal geschaut hier. Bereits 1925 hat Pratt & Whitney den ersten Flugzeugmotor gebaut, einen 9-Zylinder-Sternmotor. Sternmotoren kennt ihr sicherlich, haben diesen ganz besonderen Klang. Dieser erste Motor wurde übrigens bis 1960 gebaut. Und das ist eben eins der drei großen Werke, du kannst mir das gleich bestätigen, die Strahltriebwerke aktuell bauen, ne? Neben diesem, also neben Rolls-Royce natürlich und diesem, was zu General Electric gehört.
GE, genau.
Ja, GE, genau, so. Ne? Und da ist eben wirklich Pratt & Whitney etwas, und da, muss man sagen, im Zweiten Weltkrieg natürlich viele Rüstungsaufträge. Und dann natürlich auch die legendäre B-52. Na, also ein Flugzeug, was quasi ja auch Ende der 40er Jahre konzipiert wurde, 52 heißt es eben, weil es 1952 in Betrieb gestellt wurde und immer noch fliegt. Ja. Wir haben das Flugzeug ja vor kurzem gesehen, ich weiß nicht, wer sich für Sport interessiert, beim Super Bowl sind ja drei Flugzeuge in diesem Flyby oder Flyover da über das Stadion geflogen, unter anderem eben auch bei einer B-52 und die soll, ich habe es kaum geglaubt, bis in die 2050er noch fliegen.
Warum das denn? Das ist doch ein Fuel-to-Noise-Converter, sagt man noch, glaube ich.
Ja, aber ich glaube, das hat auch mit der atomaren Abschreckung und so zu tun. Und die Dinger haben sich einfach mal bewährt. Wie gesagt, und jetzt kommen wir mal nochmal zu diesen Triebwerken. Wie gesagt, es wurden Triebwerke für die legendäre 707 gebaut. Boeing 707, Langstrecken-Passagierflugzeug mit eins der ersten, also mit Strahltriebwerk, 60er Jahre eingeführt, auch die Lufthansa hat es übernommen und die 707 war ja auch eine Zeit lang die Air Force One. Wollen wir auch nicht vergessen.
Das stimmt, ja.
Inzwischen ist es natürlich die 747, wobei, wir müssen natürlich auch eins sagen, da werden es auch viele sagen, Moment mal, die Air Force One ist jedes Flugzeug, in dem der amerikanische Präsident sitzt.
Auch wieder richtig,
also das kann auch die kleine Version sein, wenn der Chef dort drin sitzt, ist das gerade die Air Force One. Also es ist kein besonderes Flugzeug, aber wie gesagt, das war eben die 707, auch mit diesen Pratt & Whitney Triebwerken. Mhm. So, und dann kommen wir eben zu diesen PW4000 heißt das, ne? Also das ist das aktuelle Flugzeug, was wirklich innerhalb weniger Tage, Stunden kann man fast sagen, zweimal vom Himmel gekommen ist. So, ne? Und da müssen wir auch dazu sagen, also das wird eben eingesetzt in der 777, in einigen Versionen der 777, in der 747, auch in der 767, A300, A310, A330. Also auch für Airbus werden eben diese Triebwerke gebaut. So, was weißt du denn jetzt Genaues, was dort passiert ist?
Ich kann es ja mal wie eine Geschichte erzählen, was sich da im Cockpit und in der Luft zugetragen hat. Müsste so vorstellen, es war eigentlich ein unspektakulärer Flug und plötzlich im Reiseflug waren die drei Kollegen vorne im Cockpit, also tatsächlich drei Piloten waren an Bord, haben sie eine Fehlwarnung oder eine Anzeige für eine Fehlwarnung des, ich glaube, rechten Triebwerks bekommen und haben daraufhin die Checklisten rausgeholt und haben dieses Triebwerk ausgestellt. Erstmal nicht so schlimm. Ne? Das ganze Flugzeug hat auch gewackelt, vibriert.
Was haben sie auch aber die Checkliste. Trainiert wird übrigens im Simulator, sowas alles.
Immer wieder.
Ne? Das macht man nicht in live. Piloten sind auf den Fall erstmal Ausfall eines Triebwerks vorbereitet.
Immer. Wir sind sogar für den Ausfall beider Triebwerke vorbereitet. Ne? Okay. Da kann ich dir mal später mal genau was zu erzählen.
Das wäre vielleicht auch mal ein neues Thema. Das machen wir mal als Cliffhanger. Also wie gesagt, es leuchtet plötzlich etwas vorne auf und es wird gesagt, Problem mit dem Triebwerk oder heißt es schon Ausfall? Muss man manuell löschen oder wird das automatisch dazu geschaltet? Was passiert?
Nee, also automatisch wird das nicht gelöscht. Die Piloten müssten schon aktiv die Feuerbottle, sagt man so, Feuerbottle abschießen. Ich kann dir aber gar nicht genau sagen, Ron, ob das jetzt sofort ausgefallen ist, das Triebwerk, oder ob das eine Feuerwarnung angezeigt hat. Ich habe nur gelesen im Unfallbericht bisher, dass da drin stand, eine Fehlfunktion hat die Piloten aufmerksam gemacht, dass etwas eben nicht stimmt. Und daraufhin haben die dann die Checkliste abgearbeitet und das Triebwerk dann ausgestellt.
Ja, so. Und dann sieht man aber trotzdem aus den Videoaufnahmen, sage ich jetzt mal als Amateur, es dreht sich trotzdem noch was.
Ja, warum? Muss nicht.
Ja, aber es sah ein bisschen so aus, ne? Aber das kann einfach nur genau. vom Flugwind sein, dass sich dort der Fan noch dreht?
Genau, richtig. Je nachdem, was für einen Schaden das Triebwerk natürlich hat, kann es sein, dass sich das Rotorblade vorne noch ganz normal wie so eine Windmühle im Wind bewegt. Ne? Und dann kann man vielleicht denken, das Triebwerk, das läuft ja noch. Mhm. Aber in Wirklichkeit wird es nur vom Wind gedreht. Ne?
Richtig. Dann sah man auch ganz klar dort Flammen. Das hat nichts mit der Flamme zu tun, die normalerweise in so einem Triebwerk ist und notwendig ist, denn es wird ja Kerosin verbrannt, sondern dort gibt es nur Spekulationen im Augenblick oder weiß man schon mehr?
Ich weiß auch nur von Spekulationen und zwar habe ich gelesen, dass da wohl die Verkleidung vom Reverser gebrannt hätte.
Okay.
Das ist eine brennbares Material und das hat wohl Feuer gefangen. War ja auch ein riesengroßer Engine Failure, ein Uncontained Engine Failure. Da sind ja auch Stücke in die Kabine geflogen, durch die Wand
übrigens. Richtig, ne? Ist klar bei rotierenden Teilen, dass da natürlich immer was in jede Richtung geschickt wird. Also dort sind aber nur minimale Schäden wirklich an der Kabine aufgetreten, was natürlich auch ein gutes Zeichen erstmal für das Flugzeug ist. Aber sind eben auch etliche Sachen einfach mal runtergekommen. Und zum Glück ist das Flugzeug auch runtergekommen und zwar ordentlich. Es wurde niemand verletzt. Wir reden immer noch von der 777. Warte, ich gucke auch noch mal ganz kurz, was es war. Es war also eine, die in Denver gestartet war und ich glaube nach Honolulu fliegen sollte. Genau, das war die UA-328, also United Airlines von Denver nach Honolulu mit 240 Menschen an Bord, 231 Passagiere. Und da kann man sich vorstellen, dass dort, wenn plötzlich eins der Triebwerke ein bisschen leuchtet, mittelmäßige Panik ausbricht. Wobei alle Bilder, die man gesehen hat, die Leute sind richtig ruhig geblieben. Kommt es da auf dem Piloten an, sozusagen Ruhe auch hinten in die Fahrgastzelle zu bringen?
Absolut. Also ich glaube, damit steht und fällt so eine Panik oder auch Nicht-Panik. Ne? Wenn der Pilot mit einer angenehmen Stimme schon mal, das ist immer ganz wichtig, und mit den passenden Worten sich auch in regelmäßigen Abständen an die Passagiere wendet, dann hat man es eigentlich immer geschafft und kann die Meute quasi im Zaum halten. Ne? Also ich sag mal, wenn der Pilot jetzt gesagt hätte, meine Damen und Herren, Sie sehen, rechts brennt unser Triebwerk, wir müssen jetzt notlanden. Das sind so die klassischen Worte, die möchte man nie hören. Man möchte nicht das Wort Not hören vom Piloten und auch nicht Feuer oder brennt oder Problem.
Okay.
Problem, Feuer, Tod, das nie erwähnen.
Werdet ihr darauf trainiert, muss ich jetzt gleich mal zwischenfragen.
Das ist also keine Pflichtveranstaltung, das kann eine Airline machen, wenn sie es möchte. Und wir hatten damals beim Kapitänstraining, da hatten wir auch so eine, wie nennt sich das denn, Hot-Mic-Button-Seminar war das, glaube ich. Genau.
Wobei Hot Mic klingt so, dass du grundsätzlich vorsichtig sein musst, was du vorne sagst,
immer.
Weil das Mikrofon natürlich für die Lautsprecheranlage noch an sein könnte.
Das auch. Und vor allem, was du einmal gesagt hast diese Anlage, ist raus. Und du kannst dir nicht vorstellen, Ron, wie viele Leute Sachen mitschneiden. Ne? Hm. Wie oft habe ich schon meine Passagieransagen gesehen bei YouTube, weil es irgendjemand filmt.
Echt, ja?
Deswegen musst du immer aufpassen, was du da vorne ins Mikrofon brüllst. Ja.
Aber zurück zu der Situation, die wir jetzt haben. Also die Piloten haben natürlich erstmal technisch alles getan, was in ihren Checklisten steht oder was sie vielleicht im Simulator gelernt haben. Und dann musst du eben dein Mayday sicherlich kurz danach absetzen. Kommt das Mayday zuerst oder zuerst kümmerst du dich um das Triebwerk?
In dem Fall, du warst zu dritt.
Also
in diesem Fall kann ich es nicht sagen, aber in Wirklichkeit machst du erst das Prozedurale, sicherst das Triebwerk und dann gehst du eben in die Kommunikation mit ATC, mit der Flugverkehrskontrolle. Und übrigens, Ron, auch noch sehr, sehr interessant.
Ja.
Als das Triebwerk dann ausgestellt war, hatten sie weiterhin trotzdem Vibration im Flugzeug und es wurde beschrieben, das Flugzeug war nicht von der Steuerung nicht so, wie es eigentlich hätte sein sollen. Und daraufhin ist nämlich der dritte Pilot, der an Bord war im Cockpit, der ist dann aus dem Cockpit raus zu den Passagieren und hat durchs Fenster geguckt und hat dieses eiernde, brennende Triebwerkchen gefilmt und hat es den Kollegen vorne im Cockpit gezeigt. Ne?
Okay.
Das ist auch eine Das finde ich eine krasse Story.
So, jetzt mal ganz kurz zu drei. Piloten kenne ich maximal mal von Cargo, wenn die kaum Ruhezeiten haben oder sowas. Warum saßen jetzt drei Piloten drin? Zufall oder?
In diesem Fall war das, glaube ich, Zufall. Also drei Piloten hast du immer dann auf kurzen Mittelstrecken, zum Beispiel bei Ausbildungsflügen. Na, wenn einer der beiden Kollegen ausgebildet wird, ist noch ein dritter Pilot hinten auf dem Jumpseat. Das ist so ein Klappsitz.
Ja.
Der sitzt dann und guckt dann zu, dass da nichts passiert. Und in diesem Fall war das aber so bei den Kollegen in der 777, dass ein Pilot zu einem anderen Einsatzort, glaube ich, musste.
Okay.
Na, also wenn er zum Beispiel in der Ostküste wohnt, muss aber von der Westküste fliegen, dann darf er mitfliegen mit der Airline,
ja,
vergünstigt oder sogar kostenlos.
Ja.
Ja, und dann sitzt man sich auch gerne nur zu den Kollegen ins Cockpit, ne?
Okay.
Und
so, also
dann
das,
sowas.
Wie gesagt, das war ja kein Nachteil, dass er dann sozusagen mal geguckt hat,
ja,
weil, ja, wir wissen ja, Leute haben es gefilmt. Aber wenn wir eben in einer entsprechenden Höhe sind und haben noch Funkempfang, dann ist sowas auch mal ganz schnell in den sozialen Medien unterwegs. Und dann wissen es vielleicht deine Verwandten eher, als du es dem Tower sagen kannst, dass dort gerade was in der Luft los ist.
Das stimmt, ja. Das ist so heutzutage.
Ja? Und dazu wurde ja auch noch gefilmt vom Boden. Also es gibt ja auch dieses Video, wie das Flugzeug fliegt und oben so eine Rauchfahne zieht. Auch das gibt es. Gibt es auch als Foto. Also einfach mal anschauen. Für den Podcast nehme ich dann vielleicht die Bilder einfach mal hier noch drauf, wenn ich das ein bisschen nachbearbeite. Aber wir sind wirklich gerade live in diesem Augenblick. So, naja. Dann eben wirklich ein zweiter Vorfall mit einem anderen Flugzeug, aber mit dem gleichen Triebwerk.
Ja.
Also das war in Maastricht, eine 747 Cargo, ist dort also gestartet und wollte auch irgendwo hinfliegen. Ich wusste auch mal wohin. Gelandet ist sie, achso, die wollte nach New York, glaube ich.
Ah, ja.
Ich glaube, es war eine Cargo, die nach New York wollte. Und dort sind auch Teile runtergekommen und auf einem Sportplatz und im Vorgarten gelandet. Dort gab es sogar zwei Verletzte.
Mhm.
Also jemand hat einen Teil abbekommen und ein Kind hat sich verletzt. Weißt du, warum?
Ja, das ist so schlimm.
Ja, ich weiß, ich hab's gelesen.
Ruhig bleiben.
Ja, es hat einen Teil angefasst und es war einfach heiß.
Ja,
oh Gott. Also es ist natürlich eine minimale Sache, aber zählt selbstverständlich als Verletzte. Fakt ist eins, jetzt müssen bei Boeing, und man muss sagen, wie es ist, die Alarmglocken ein weiteres Mal innerhalb weniger Jahre, aber sowas von extrem gerade klingeln, obwohl es eben eine Triebwerkssache ist. So, und das, wie ich jetzt ein bisschen wundert, wenn man sich die Meldungen anschaut, Boeing reagiert. Und die FAA reagiert und sagt, wir holen alle 777 mit diesem Triebwerk vom Himmel. Der Vorteil ist, dass im Augenblick sowieso ziemlich viele rumstehen. Also sind ja gar nicht Corona-bedingt alle im Betrieb. Ich habe auch die aktuelle Zahl. 69 sind im Betrieb, 59 sind genau von der Sorte eingelagert. Das ist also die 777 mit diesem PW4000. Übrigens 112 Zoll Einlass. Ne? Also das gibt die, glaube ich, mit 100 Zoll und mit 112 Zoll. Das ist ein Riesentriebwerk.
So, 2,40 Meter übrigens,
ja. Und in Japan hat man auch schon reagiert und hat auch gesagt, okay, alle Flugzeuge dieses Typs werden runtergeholt.
Mhm.
Was ich jetzt so ein bisschen vermisse, ist die Meldung, wir holen auch alle anderen Flugzeuge erstmal auf den Boden und schauen nach, die das gleiche Triebwerk haben. Ich lese aktuell nur von der 777.
Das stimmt, vielleicht ist es aber nur der Anfang.
Okay.
Also übrigens, du hast ja eingangs schon gesagt, dass die FAA dafür gesorgt hat, dass die Flieger aus dem Verkehr gezogen werden. Das müssen sie auch, weil die FAA ist ja sowas wie die Aufsichtsbehörde der amerikanischen Luftfahrt. Und wenn die Gefahr sehen, dann müssen sie eingreifen.
Mhm.
Auch wenn Boeing oder Pratt & Whitney als Firma, die ja Geld verdienen wollen, die sagen, nö, machen wir nicht.
Mhm.
Die Behörde, die muss da einfach reingrätschen. Ne?
Ja,
wobei und das haben sie auch gemacht.
Die erste Empfehlung kam von Boeing natürlich, ne? Weil sie haben eben einiges durchgemacht in den letzten Jahren und sagen natürlich, Safety first. Wir holen da erstmal alles vom Himmel, beziehungsweise stellen die Dinger hin und müssen das genauer jetzt untersuchen. Eine weitere Meldung, die gestern kam, und wie gesagt, wir zeichnen das gerade am 24. Februar auf, beziehungsweise jetzt sehen sie es auch, einige zumindest gerade live. Materialermüdung kam jetzt so.
Mhm.
Ich habe mal gehört, dass solche Untersuchungen Wochen, Monate, sogar Jahre dauern können. Wie kann man einige Tage danach schon von einer Materialermüdung reden?
Also den Bildern nach zu urteilen, ich habe da ein Bild gesehen, wo die abgebrochene Schaufel zu sehen war. Da glaube ich, es gibt einfach Fälle, wo das relativ einsichtig ist, relativ klar sichtbar ist, was da passiert ist. Vielleicht war das jetzt so ein Fall. Ne? Also wenn eine abgebrochene Schaufel auf dem Boden liegt, wo ein Haarriss zu sehen ist sofort, dann kann man das innerhalb von 24 Stunden sagen. Aber ich glaube vielmehr, dass das die aktuelle Medienberichterstattung so schnell macht. Ne? Das ist genau wie der Germanwings-Unfall oder Germanwings-Zwischenfall damals. Da war ja auch nach einem Tag wusste jeder Bescheid und es war genau klar, was da im Cockpit passiert ist. Normalerweise dauert sowas aber ein halbes Jahr, so eine Analyse. Also ich glaube einfach, dass die Medien da einfach so schnell sind und im Zugzwang.
Ja, sie überbieten sich natürlich dann, auch durch Online und so, ja, alles gegenseitig. Jeder will der Erste sein. Und damals, genau, ein kleiner Nebenplot, wenn du schon Germanwings ansprichst. Ich saß gerade in der Business Lounge in München und wollte nach Katar fliegen. Und dort lief NTV und es lief nichts anderes als gerade über diesen Unfall. Das ist natürlich auch sehr schön, ist, wenn du ein bisschen später in ein Flugzeug steigen sollst, sowas zu sehen. Also so Katastrophenfilme laufen, glaube ich, auch relativ selten im Bordkino von Flugzeugen, oder?
Ja, das ist auch so ein Do's and Don'ts. Ne? Zeigt keine Absturzfilme im Flugzeug.
Ja, so, das wäre ganz praktisch. Gibt es, glaube ich, bloß bei amerikanischen Komödien, wo das mal zu sehen war. So, also was ist passiert? Teile sind in der Nähe von Denver, Colorado vom Himmel gefallen. Man sieht auch, wie es dort Teile regnet sozusagen vom Himmel. Und wie heißt denn dieser große Einlass, dieser große Ring? Den sieht man auch irgendwo in den Vorgarten liegen.
Genau, und das ist wirklich 2,40 Meter Durchmesser, ne? Musst du dir vorstellen. Da kann ich bin 2 Meter groß, da kann ich mich reinstellen und kann noch so hoch springen, wie ich kann und komme immer noch nicht an die andere Seite des Triebwerks.
So, also muss man wirklich sagen, ich sag mal, selbst noch vor Corona war ja schon Boeing, glaube ich, von Airbus als größter Flugzeughersteller überholt worden. Und durch das Problem werden deren eigene Probleme natürlich nicht kleiner. Jetzt dadurch, also da muss man mal abwarten. Wie gesagt, da werden sicherlich auch die Wartungsintervalle dann gewechselt. Da wird sicherlich empfohlen, auch den Wartungsintervall kürzer zu machen für diese Triebwerksart. Und dann muss man ja auch, wir müssen auch nochmal drauf gucken, was in Boeing schon so in letzter Zeit mitgemacht hat. Also, ich habe es schon gesagt, Corona-Krise, selbstverständlich. Ja. Ja, eine Sache, die aber alle trifft. Alle Hersteller, wir machen noch einen Sonderpodcast, auch zum Thema Corona. Gibt es auch interessante Geschichten, auch persönlich von mir, sicherlich auch von dir. Und auch interessante Entwicklungen, muss man auch mal so sehen. Aber dann gucken wir mal, was war noch? Die 777X. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Also die Weiterentwicklung der 777, die verzögert sich ja auch. Aus das sind natürlich keine positiven Schlagzeilen, die es für Boeing gibt. Ne? Wenn man also ein Flugzeug später auf den Markt bringt, als es eigentlich geplant war. Ich glaube, es sollte 2019 losgehen. Die stehen im Augenblick auf 2020 sollte es losgehen. 2023 wollen sie damit auf den Markt gehen. Das ist das Flugzeug. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. Dieses mit dieser riesigen Spannweite, mit noch einem größeren Triebwerk, übrigens auch das sogenannte GE9X, also anderer Hersteller. Mhm. Das ist dieses zu General Electric gehörende, diese Triebwerksfirma. Dieses Triebwerk ist breiter als der Rumpf vom A320 oder von der 737.
Da fühle ich mich jetzt
voll klein. Also ein riesen Triebwerk. Und durch die größere Tragflächenspannweite bekommen die Probleme auf manchen Flughäfen, die Hütten dort zu parken. Also haben sie was gemacht, Björn? Klappbar. Du kannst also, was man sonst eigentlich nur von Flugzeugen kennt, auf Flugzeugträgern, also von militärischen, die können die Außen... Die äußeren Teile der Tragflächen anklappen, damit sie einfach mehr Platz haben. Also das ist diese 777X, die aber, wie gesagt, ohnehin später kommt. Und sie ist länger als die 747-8. Na, also ein extrem langes Flugzeug und eben zwei Töpfe nur. Ne? Und nicht eben vier wie die 747 oder der 380 oder
das
der
ist ja A340. Auch, ja. Das ist ja auch Quatsch. Ne? Vier Triebwerke braucht man gar nicht mehr. Man kann die gleiche Power auch mit zwei Triebwerken generieren. Und du hast weniger Wartung, weniger Verschleiß und so weiter, ne?
Okay, können wir vielleicht auch mal reden über über den Doppeldecker, ne? Dann, warum der dann am Ende doch nicht so groß ankam. Also auch das heben wir uns mal auf. So, jetzt gucken wir so ein bisschen, Dreamliner. Auch mit dem Dreamliner hatten sie ein paar Probleme, ne? Da wurde von der FAA 2019 bereits angeordnet, dass die 222 damals ausgelieferten Dreamliner also gecheckt werden, und zwar wegen der Dekompressionspaneele. Was ist das?
Das ist ein bisschen vage gehalten. Es gibt verschiedene mehrfach vorhandene Dekompressionspaneele. Das sind einfach so Klappen, die eben zum Beispiel zwischen Cockpit und Kabine, aber auch im Cargo-Bereich zwischen Cargo und Kabine eingebaut werden, dass wenn plötzlich starker Druckabfall ist, diese Klappe eben sich öffnet und dadurch eben der Druckausgleich stattfinden kann.
Das klingt nach etwas, was funktionieren sollte in einem Flugzeug.
Absolut, ja. Und es ist noch nicht ganz billig. Ne? 50.000 Euro kostet wohl die der Check, ob diese Klappen in Ordnung sind pro Check.
Okay, so, und, das so eine kleine mal. Und dann kommen wir natürlich zu den bekanntesten Problemen der letzten Jahre, zu der berühmten 737 MAX.
Oh ja.
Weil das ist eben eine ganz traurige Geschichte, weil es eben zwei Abstürze gab.
In relativ kurzen Abständen.
Ja, genau, mit 346 Toten insgesamt. Ja, und es gab für anderthalb Jahre ein komplettes Flugverbot für diese Flugzeuge. Also die 737 an sich ist ja ein sehr traditionelles Flugzeug, das meistgebaute strahlgetriebene Verkehrsflugzeug überhaupt seit 1968 in Dienst gestellt. Erste Flüge 1967, 10.600 weltweit vertrieben. Ne? Also die 737-Familie insgesamt. Und mal so eine Zahl zu nennen, die ich gefunden habe im Internet. Im Jahr 2013 waren im Schnitt 2000 737 immer gleichzeitig in der Luft.
Das ist ja irre, ne?
Also weit vor der Krise natürlich, aber nur mal um zu zeigen, wie viele Flugzeuge das wirklich sind. Mhm. So, und dann begannen sie also 2011 die 737 zu modernisieren, nannten sie dann also irgendwann MAX. Auch in Konkurrenz zum A320neo sicherlich, der ja in der ähnlichen Zeit entwickelt wurde. Mhm. Ne? Leiser, effizienter. Was kannst du noch über den Neo sagen?
Das war es eigentlich schon. 17% weniger Treibstoffverbrauch. In das Interieur wurde auch angepasst. Ne? Ja. Mehr Pax-Komfort.
Okay. Höhere Decken, und da muss man natürlich, wenn man als großes Unternehmen in Konkurrenz steht mit Europa, muss man natürlich reagieren. Und das haben sie gemacht. Allerdings dann gingen die Probleme los. Denn dort gab es diese Software, wie heißt sie? MCAS. Maneuvering Characteristics Augmentation System. Was ist das?
Ja. Also ich bin ein Airbus-Kind. Ja. Ja. Deswegen kann ich dir mit Airbus-Expertise versuchen, die Boeing MCAS-Nummer zu erklären. Mhm. Pass mal, ich nehme auch einfach mal hier den Airbus zur Hand. Die 737 MAX hat das Problem, dass die Triebwerke viel zu groß sind für diesen alten 737-Rumpf und für die alten Flächen. Und mussten deswegen wohl irgendwie vorgelagert werden. Also die stehen weiter vorne raus als bei den alten 737ern. Und das hat jetzt zur Folge, dass wann auch immer, irgendwann im Reiseflug oder auch im Climb-Out, also im Raussteigen, kann das irgendwie, warum auch immer, dazu führen, dass die Flugzeugnase sich extrem hebt. Ja, die Pitch geht nach oben. Und
Moment, um das zu verhindern. Automatisch oder ist das allgemein so, dass dort ein Druck entsteht und die Nase nach oben will?
Also das ist immer so, ne? Wenn man beim Flugzeug Gas gibt, geht die Nase hoch und wenn man Gas rausnimmt, geht die Nase runter. Ja. Aber bei der 737 MAX ist das wohl so extrem, dass man relativ schnell den kritischen Anstellwinkel erreicht oder sogar dann darüber hinausgeht. Und dann wird es eben passieren, dass das Flugzeug mit Nase nach oben runterfällt. Der
Stromabriss droht sozusagen.
Genau.
Und das will man natürlich verhindern. Dafür bauen alle großen Flugzeughersteller gewisse Sicherheitsmechanismen ein.
Genau, und eigentlich sollten diese Sicherheitsmechanismen auch dem Piloten transparent dargelegt werden. Ja. Genau. Bei Airbus ist das so. Also Airbus hat auch sowas wie ein MCAS, heißt nur anders und funktioniert ein bisschen anders. Und das weiß auch jeder Pilot.
So, aber jetzt kommt wirklich die Geschichte, auf die du anspielst, dass wirklich bei der Entwicklung und wahrscheinlich auch unter dem Konkurrenzdruck dort wirklich das eingebaut wurde und es nicht transparent, also auch den Piloten nicht bekannt gegeben wurde. Geschweige denn eine Möglichkeit, das vielleicht abzuschalten, wenn es dort drin ein Problem gibt. So habe ich das gelesen zumindest und verstanden, richtig?
Genau, also wurde ganz bewusst nicht erwähnt, ne? Es war auch nirgendwo zu finden. Also selbst wenn ein Pilot gesagt hätte, ich möchte der beste Pilot werden, ich lese mir alles durch, hätte diese Information nicht rausbekommen,
so, dass es diese MCAS gibt. Jetzt nochmal, das könnt ihr auch alles selbst googeln, so wie ich es gefunden habe. Also bei der Umschulung der Piloten auf die neue, auf die MAX, ne, soll einfach, um die Umschulung zu erleichtern, wirklich Boeing dieses MCAS und seine Funktionsweise verschwiegen haben. Ne? Und nach Angaben der Piloten wurde das auch in den Handbüchern nicht erwähnt und somit auch keine Deaktivierungsmöglichkeiten. Und das waren dann eben die Probleme von den beiden Flügen, so wie man das heute eben weiß. Das war der Lion Air Flug 610, 29. Oktober 2018 und der Ethiopian Airlines Flug 302, ne, wo eben diese Probleme nach aller Auswertung und Untersuchung aufgetreten sind und die Piloten nicht reagieren konnten.
nicht richtig reagieren
oder nicht richtig reagiert haben, weil sie es eben einfach nicht wussten. So, ne? So sage ich es jetzt.
Genau. Ja. Ich kann nochmal kurz nochmal sagen, was dann passiert ist. Auch gerade der Lion-Air-Zwischenfall, den habe ich mir nochmal angeschaut. Das Flugzeug hat eben dann irgendwann gedacht, durch eine Fehlmessung, ich bin viel zu steil. Also der Anstellwinkel ist viel zu hoch, nämlich 20 Grad. Ich muss die Nase runterbringen und hat daraufhin automatisch die Nase runtergetrimmt, dadurch, dass hier hinten am Flugzeug bei den hinteren Flügelchen so Klappen nach oben gehen, beziehungsweise nach unten klappen. Und dann hat sich die Flugzeugnase also gesenkt. Blöderweise war dieser fehlerhafte Messsensor immer noch am Falschmessen und hat immer noch gesagt, die Nase wäre zu hoch und hat immer weiter runtergedrückt. Übertrieben gesehen quasi, das Flugzeug hätte so fliegen können, mit der Nase nach unten, und trotzdem hätte der Computer gesagt, die Nase ist zu hoch. Also völlig irre.
Ja,
dazu und die Piloten haben dann probiert
zu reagieren. Ne? Aber dazu müssen wir sagen, das Geberproblem ist nicht ein Boeing-Problem allein. Solche Probleme gab es auch schon mit fatalen Auswirkungen bei Airbus.
Gibt es auch, ja. Aber wir sind dafür geschult für solche Momente. Wir können die Automatisierung ausschalten und können dann wie ein altes, wie eine Cessna, mit links, rechts, oben, unten das Flugzeug wieder zurückbekommen. Und
dazu müssen wir sehen, ich war zufällig mal, ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, ich war mal mit in einem großen Simulator bei so einem Training, lieber Björn.
Aha.
Ja, interessant, oder? Ich weiß gar nicht, wer mich da mitgenommen hat. Also wie gesagt, in einem richtigen Lufthansa-Simulator, wo auch die anderen Airlines hingehen, und dort wurde genau der Fall auch besprochen, denn, korrigiere mich bitte, zum Beispiel am Airbus 320 gibt es 3 Sensoren. Und wenn einer falsch ist und 2 richtig, was der wahrscheinlichste Fall ist, dann kann das System sozusagen den einen falschen ausblenden. Sind 2 falsch und einer richtig, glaubt das Flugzeug den beiden falschen. Und Moment, dann muss der Pilot eingreifen, weil es gibt ja noch andere Sachen als nur die Elektronik.
Einen klugen Kopf aber nur wenn die beiden falschen Sensoren exakt gleich falsch sind. Genau. Ne? Nur dann. Also wenn zum Beispiel Wert 1 zeigt 1 an, Wert 2 zeigt 5 an und Wert 3 7, dann weiß das Flugzeug gar nichts mehr, weil dann 3 verschiedene Werte. Nur wenn 2 falsch gleichzeitig anzeigen, dann wird der vermeintlich richtige.
Und beim Airbus ist das so, das weiß ich ja auch von Willi, ich habe ja einen Piloten im Haus, dass man eben diese sogenannten Laws umstellen kann, ne? Normal Law und wie heißen die anderen? Ultimate? Nee, sag mal.
Alternate Law und Direct Law. Und Mechanical Backup Law.
Mechanical Backup.
Das gibt es auch noch, ja. Das ist für einen ganz kurzen Zeitraum, wenn das Flugzeug irgendwie auf dem Rücken fliegt, so ungefähr. Ja. Und bevor es wieder ins Direct Law zurückkommt, kann man kurzzeitig im Mechanical Backup Law fliegen. Nur mit der Trimmung.
Okay, nicht schlecht. Wollen wir natürlich nie, dass das irgendwann mal passiert.
Nee, das Mechanical
Backup Law. Ja, und wie gesagt, das waren eben die Probleme, die eben auch rausgekommen sind bei Boeing. Deswegen, ich glaube, sie fangen allmählich wieder an, die 737 MAX zu fliegen. Im Testbetrieb, genau, also sie hat wieder die Freigabe, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Piloten, nicht nur Piloten, aber auch Passagiere, wenn sie sehen, eben, ja, okay, ich fliege jetzt mit einer 737 MAX, keine Ahnung, ob man die bucht im Augenblick, weil natürlich Vertrauensverlust da ist, da muss man sich nichts vormachen.
Ja, die müssen es umbenennen, ne? Ich glaube, diese Idee wurde auch schon mal diskutiert bei Boeing,
ob man
das Ding einfach umnennt. Echt?
Naja, das war so ein Typ, der bis vor kurzem noch da in der Pennsylvania Avenue gewohnt hat. Ich glaube, der hat
Stimmt.
Wie gesagt, da hast du natürlich recht. Du musst das eigentlich umbenennen und musst sagen, so ist es jetzt. Und vor allen Dingen muss wirklich vertrauensbildende Maßnahmen, es muss geklärt werden, dass diese Probleme, die aufgetreten sind, jetzt komplett ausgemerzt sind.
Ne? Ja, richtig. Ja. Also, ich möchte noch ganz kurz abschließend sagen, Ron, was da noch passiert ist beim Lion-Air-Flug, ne? Als sie dann im Sturzflug waren, die haben es geschafft, 26 Mal diesen Sturzflug zu beenden, wieder die Nase nach oben zu ziehen. Aber am 27. Mal hat es dann nicht gereicht. Und weißt du, mit welchem einfachen Kniff die beiden Maschinen gerettet hätten werden können?
Nein.
Indem man einfach die Landeklappen ausfährt.
Echt?
Das System wird nämlich deaktiviert, sobald du die Flaps auf eine Stufe fährst.
Ja, aber
hätten die es gemacht, Klappen auf 1, safe.
Wenn das nicht im Handbuch steht, kannst du es ja nicht ahnen.
Ist das nicht? Das ist richtig traurig.
Das ist das Problem, ne? Und wie gesagt, das haben das wurde mit Menschenleben bezahlt, die Erkenntnis. Und jetzt muss man wirklich sagen, großes Glück bei der Aktion. Also A, dass die Flugzeuge sicher gelandet sind, aber auch, dass natürlich die herunterfallenden Trümmerteile nichts Schlimmeres ausgelöst haben.
Ja. Also, das kann man wohl sagen.
Riesenglück, ja. Das sind eben die aktuellen Sachen, die wir jetzt hier einfach mal ansprechen wollten. Wie gesagt, wir machen auch gleich so einen kleinen Cliffhanger auf unser Corona-Spezial. Mhm. Auch das haben wir schon gesagt, ne? Björn kann einiges erzählen, ich kann einiges erzählen, weil genau als es richtig losging, wollte ich nach Neuseeland fliegen und meine Freundin ist noch geflogen. Und die Geschichten alle im Zusammenhang mit, was damals alles los war, was sich in diesem Jahr alles getan hat und so, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich würde sagen, ja, danke schön. Was wir jetzt natürlich nicht gemacht haben, weil wir uns so auf das Thema konzentriert haben, wir haben gar nicht nachgeschaut, ob jemand jetzt gerade gechattet hat. Aber das können wir ja noch nachholen, ne?
Ja, das machen wir noch nach. Das war wirklich eine super spontane Idee, Leute. Ja. Ne? Also wirklich 5 Minuten, bevor wir angefangen haben, hat Ron gesagt, ey, wollen wir das mal live machen? Alles klar.
Genau.
So verrückte Typen sind wir.
Also, Dankeschön. Wie gesagt, wenn Sie das jetzt gehört haben, sage ich immer so schön, dann hören Sie es vielleicht bei Spotify oder bei iTunes oder wo man auch sonst Podcasts hören kann. Wenn Sie es jetzt sehen, dann sind Sie auf dem YouTube-Kanal Aviation Nerds. Ja, und wenn Sie es hören und dort mal vorbeischauen wollen, sind wir Ihnen natürlich nicht böse. Abo hinterlassen, freuen wir uns sehr oder ein Like und alles sowas. Ich würde sagen, besten Dank, Björn, ganz spontan.
Danke dir.
Das war live. Ich schalte jetzt gleich wieder den On-Air-Button hier aus und dann machen wir den nächsten Podcast, den wir dann in kürzester Zeit auch auf den Sender schicken werden. Also Dankeschön fürs Einschalten. Ja, das war's.
Tschüss.